SRF 1.
Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Palastrevolution gegen Theresa May. Die britische Premierministerin muss sich heute einer Misstrauensabstimmung stellen, in den eigenen Reihen notabene. Große Suchaktion nach dem Täter. Der mutmaßliche Schütze von Straßburg ist für die Polizei kein Unbekannter. Die neuesten Informationen zum Anschlag beim Weihnachtsmarkt. Dann mehr bezahlbare Wohnungen fordert der Mieterverband mit einer Volksinitiative. Doch dem Nationalrat gehen die Vorschläge vermutlich zu weit. Und im Tagesgespräch um 1 Donald Trump und die Russland-Affäre. Wir ordnen wieder einmal, was eigentlich Stand der Dinge ist in Sachen Sonderermittlung. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Nach dem ganzen Debakel um den Brexit-Deal mit Europa sieht sich Großbritanniens Premierministerin Theresa May mit einer regelrechten Palastrevolution konfrontiert. Eigene Leute aus ihrer Tory-Partei fallen ihr in den Rücken. Dies, nachdem sie die Brexit-Abstimmung im Unterhaus verschoben hat. Heute Abend muss sich Theresa May innerhalb der Tory-Fraktion einer Misstrauensabstimmung stellen. Findet sie dort nicht genügend Unterstützung, war es das für sie an der Spitze der Partei und als Premierministerin. Theresa Mays Misere wird also grösser und grösser. Am Vormittag hat sie sich selber geäußert und gesagt, sie werde mit aller Kraft gegen das Misstrauensvotum sich stellen.
I will contest that vote with everything I've got.
Ja, Martin Aliot, ist das pure Verzweiflung, Sturheit oder hat sie tatsächlich intakte Chancen, diese Abstimmung zu überstehen?
Ich glaube schon. Ich glaube, die Frage ist, wie knapp ihr Sieg ausfallen wird und ob das haltbar ist. Aber sie hat bereits etwa 100 der 316 Stimmen in der Tasche. Das sind die im weitesten Sinne Mitglieder ihrer Regierung bis hin zum geringsten Pöstchen. Die müssten heute zurücktreten, wenn sie gegen sie stimmen wollten. Und die Atmosphäre heute von jenen Abgeordneten, die sich bereits geäußert haben, ist eigentlich, dass man sich diese Pirouette eines Führungswechsels ersparen will.
Die Tory-Chefin und Premierministerin steht in den eigenen Reihen ja schon länger unter Beschuss. Jetzt aber haben genügend Abgeordnete einen Misstrauensantrag gestellt. Warum entziehen ihr nun auch solche das Vertrauen, die bisher zu ihr gehalten haben?
Ich glaube, Sie haben es in Ihrer Einleitung erwähnt, Frau Kramer, die Entscheidung am Montag, dass wir gestern Abend, die für gestern Abend geplante Abstimmung, Hauptabstimmung über das Scheidungsabkommen mit der EU, also Mays Pakt, das zu verschieben, letztlich zu kapitulieren vor der klaren Einsicht, dass die Regierung hochkant verlieren würde. Das hat zu einem gewissen Stimmungswandel geführt, dass die Abgeordneten, ihre eigenen Abgeordneten, richtig zugeschaut haben, wie Macht und Einfluss von der Premierministerin abperlen.
Es geht ja einiges drunter und drüber im Moment in Großbritannien. Angenommen, Theresa May sollte die Abstimmung heute Abend doch verlieren. Wie ginge es dann weiter?
Die genannten 316 Tory-Abgeordneten würden dann in einem mehrstufigen Abstimmungsprozess Kandidaten für die Nachfolge wählen, so lange bis nur noch zwei übrig bleiben. Wir wissen, dass die größten Gegner von Theresa May, also die Gruppe um den Abgeordneten Jacob Rees-Mogg, eiserne Brexit-Befürworter, die wollen sich auf einen Einzelkandidaten untereinander einigen, damit sich die Brexiteers nicht gegenseitig konkurrieren. Man wird sehen, was daraus wird. Jedenfalls diese zwei Kandidaten, diese Zweierliste geht dann an die Parteibasis, also an die als eher reaktionär und sehr Brexit-freundliche Basis, die Mitglieder der konservativen Partei, und die werden die letzte Wahl treffen.
Die ganze Misere ist, Sie haben es erläutert, Martin Aliot, eine Folge der verfahrenen Brexit-Situation. Wer käme denn da als Nachfolgerin, Nachfolger in Frage, um die Partei aus dieser Sackgasse zu führen?
Im Moment rechnet man am ehesten mit einem Kompromisskandidaten, dem Innenminister Sajid Javid, der ursprünglich gegen den Brexit gestimmt hatte, seither aber ins Brexit-Lager, zumindest mit einem Fuß, übergewechselt hat. Ein eher blasser Macher, ein Manager, weniger ein Politiker. Aber das kann sich alles noch ändern. Was ich ziemlich zuversichtlich vorhersagen kann, ist, dass Boris Johnson, der seine ganze Karriere darauf aufgebaut hat, dieses Amt zu erlangen, nicht durch den Aussiebungsprozess in der Fraktion kommen wird.
Das Ganze ist im Moment eine Sache innerhalb der Tories. Wie steht es denn eigentlich um die Opposition, die Labour-Partei? Schaut man dort einfach einmal zu?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es gäbe ja die Möglichkeit eines Misstrauensantrags der Opposition gegen die Regierung, nicht gegen Frau May persönlich, sondern gegen die Regierung. Aber vorläufig wartet Labour zu, im Wissen darum, dass die nordirischen Verbündeten der Premierministerin sie noch stützen würden in einer solchen Abstimmung. Das heißt, die Arithmetik des Unterhauses spricht gegen einen derartigen Misstrauensantrag. Und das taugt der Labour-Partei sehr gut, weil sie selbst in sich gespalten ist, was den Brexit betrifft.
Die Politik, die gibt sich in Sachen Brexit Saures. Wie steht es mit der britischen Bevölkerung? Wie steht diese zu diesem ganzen Schlamassel?
Ich glaube, eine Übersättigung mit dem Thema, mit dem Zirkus, man kann fast sagen, mit der Tortenschlacht in Westminster. Die einen sagen, verlassen wir doch einfach die EU, ohne irgendwas in der Hand zu haben, und beenden wir diesen Spuk. Die anderen sagen, ja, beenden wir diesen Spuk, indem wir überhaupt das die Austrittserklärung einseitig zurückziehen und wieder brave Mitglieder der EU unter den alten Bedingungen werden. In der Bevölkerung hat sich in der Sache nicht so furchtbar viel bewegt, wie man annehmen könnte. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass alle Briten und Britinnen dieses Getue der Politiker satt haben.
Danke, Martin Aliot, für diese Einschätzungen hier im Rendezvous. SRF Verkehrsinfo von 12.38 Uhr. Entwarnung in der Westschweiz auf der A9 Martigny-Wöwe zwischen Bex-Nord und Saint-Trifon. Besteht keine Gefahr mehr durch Personen auf der Fahrbahn. Und damit zu weiteren Meldungen in der Übersicht mit Ursula Furgler.
Im Kanton Schwyz sollen die Steuern im nächsten Jahr gesenkt werden. Das Kantonsparlament beschloss, den Steuerfuß um 10 Prozentpunkte auf 160% zu senken. Es ging damit noch weiter als die Kantonsregierung. Sie wollte die Steuern um 5 Prozentpunkte senken. Das Budget für 2019 sieht ein Defizit von 13 Millionen Franken vor. Im laufenden Jahr schließt die Rechnung jedoch besser ab als budgetiert. Seit 2015 schreibt der Kanton Schwyz schwarze Zahlen. Der Bundesrat soll eine Anpassung der Genfer Flüchtlingskonvention prüfen. Der Ständerat hat einen entsprechenden Vorstoß angenommen. Eine Überprüfung soll es etwa bei den Fluchtgründen geben. Dienstverweigerung oder wirtschaftliche Gründe sollen ausgeschlossen werden. Der Bundesrat wies darauf hin, dass diese Gründe bereits heute nicht durch die Konvention abgedeckt seien. Er zeigte sich aber bereit, die im Vorstoß aufgeworfenen Fragen zu prüfen. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist das wichtigste internationale Dokument für den Schutz von Flüchtlingen. Über 140 Staaten traten ihr bei. Die Schweiz und Indonesien unterschreiben ihr Freihandelsabkommen diesen Sonntag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Bei der Unterzeichnung seien Bundesrat Jörn Schneider-Ammann und der indonesische Handelsminister dabei, teilte das Wirtschaftsdepartement mit. Die Schweiz einigte sich Anfang November mit Indonesien auf das Freihandelsabkommen. 98% der Schweizer Exporte nach Indonesien werden mittelfristig zollfrei. Das Abkommen beinhaltet auch die Pflicht, Produktion und Handel von Palmöl nachhaltig zu gestalten. Das Parlament muss das Abkommen noch genehmigen. Schweizerinnen und Schweizer haben zwischen 2005 und 2015 ihr Mobilitätsverhalten in der Freizeit verändert. Sie unternehmen immer mehr Auslandsreisen. Das zeigt eine neue Untersuchung des Bundesamtes für Raumentwicklung. Insgesamt legte 2015 jeder Einwohner jährlich durchschnittlich über 15.200 Kilometer zurück, über die Hälfte davon im Ausland. Bei jungen Reisenden zwischen 18 und 24 Jahren haben die Distanzen laut der Studie zugenommen. Pro Jahr legten sie knapp 19.000 Kilometer zurück. Im Osten Kongo-Kinshasas sind nach amtlichen Angaben 500 Menschen an dem Ebola-Virus erkrankt. Davon seien über 450 Fälle bestätigt worden. Bei weiteren 50 Menschen sei die Krankheit wahrscheinlich, teilte das Gesundheitsministerium des zentralafrikanischen Staates mit. 290 Personen seien bisher an der Krankheit gestorben. Die Bekämpfung des Ebola-Virus in der Provinz Nord-Kivu ist laut Beobachtern schwierig. In dem rohstoffreichen Gebiet sind mehrere bewaffnete Gruppen aktiv. Laut der Weltgesundheitsorganisation handelt es sich um den zweitschwersten Ebola-Ausbruch der Geschichte. Das Wetter. Heute und morgen ist es im Norden teils sonnig, teilweise liegt Hochnebel. In den Alpen ist es meist sonnig, mit Wiese bei 0 bis 4 Grad. Im Süden ist es morgen wechselnd bewölkt, bei maximal 5 Grad.
Gestern früher Abend beim Weihnachtsmarkt in Straßburg. Schüsse fallen mitten in die vorweihnachtliche Stimmung. 3 Menschen sterben, 13 werden zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wird bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften verletzt, kann aber fliehen. Frankreich hat nach dem Anschlag erstmals die höchste Terrorstufe ausgerufen. Ja, Daniel Voll in Paris, vor wenigen Minuten haben die Behörden die Medien über den neuesten Stand der Dinge informiert. Was weiß man im Moment?
Der mutmaßliche Täter ist 29-jährig, französischer Staatsbürger, in Straßburg geboren und aufgewachsen. Er ist offenbar in 27 Fällen vorbestraft für Raub und Gewalttätigkeit in Frankreich, in Deutschland und auch in der Schweiz. Das heißt, er kennt sich auch außerhalb Frankreichs gut aus und die Behörden vermuten, dass er versuchen könnte, sich über die Grenze nach Deutschland abzusetzen. Darum werden zurzeit alle Fahrzeuge beim Überqueren des Rheins nach Deutschland untersucht.
Der mutmaßliche Attentäter war den Behörden also bekannt. Er hat ja auch eine sogenannte Fische S, eine Akte des Inlandgeheimdienstes. Was heißt das genau?
S, das steht für Sicherheit. In ganz Frankreich sind rund 20.000 Personen unter diesem Kennzeichen fischiert, ein grosser Teil davon, weil sie als radikale Islamisten gelten. Der mutmaßliche Täter von Straßburg gehört zu dieser Gruppe. Es war vor 2 Jahren im Gefängnis aufgefallen, dass er sich radikalisiert hat, dass er gläubig geworden war. Aber damit ist für die Behörden nicht klar, dass der Anschlag gestern tatsächlich religiös motiviert war. Fische S bedeutet, dass die betreffende Person bei Kontrollen genauer untersucht wird, während Routinekontrollen oder Kontrollen an Grenzübergängen. Aber es bedeutet nicht, dass jemand unter besonderer Beobachtung steht.
Eben über das Motiv weiß man im Moment noch nichts. Nach dem Anschlag am Abend war von Terrorismus die Rede. Das französische Innenministerium sagt nun aber, man wolle sich nicht auf ein terroristisches Motiv festlegen. Welche Thesen zu den Hintergründen stehen denn im Vordergrund?
Der islamistisch motivierte Anschlag ist eine der Pisten, weil der Tatort eben der Weihnachtsmarkt mit seinem Bezug zum Christentum ein Ziel sein könnte. Das war im Jahr 2000 so, als ein Attentat auf den Weihnachtsmarkt von Straßburg wenige Tage vor der Ausführung verhindert wurde. Nach einer anderen Theorie könnte es aber auch eine Kurzschlusshandlung sein, denn gestern hat die französische Polizei offenbar die Wohnung des mutmaßlichen Täters durchsucht und dabei Waffen entdeckt, aber nichts, was auf einen terroristischen Anschlag hindeuten könnte. Diese Untersuchung stand im Zusammenhang mit einem Raubüberfall. Sie hatte aber nichts mit der Schießerei auf dem Weihnachtsmarkt zu tun. Und offenbar wurden gestern alle Verdächtigen in diesem Raubüberfall festgenommen, außer dem mutmaßlichen Täter vom Weihnachtsmarkt.
Frankreich hat nach dem Anschlag die höchste Terrorstufe ausgerufen. Was bedeutet das?
Diese höchste Stufe erweitert die Kompetenz der Behörden. Sie können zum Beispiel bestimmte Gebiete für Zivilisten absperren, damit die Sicherheitskräfte dort freie Hand haben bei ihren Untersuchungen. Sie können auch verschärfte Kontrollen verfügen oder zum Beispiel Demonstrationen verbieten, wie dies heute in Straßburg der Fall ist.
Danke, Daniel Voll, direkt aus Paris. Ja, und das haben wir noch für Sie bereit. Was der Nationalrat heute debattiert, hat Basel schon hinter sich. Der Kanton Basel-Stadt ist verpflichtet, für bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Heute hat die Regierung erklärt, wie sie das bewerkstelligen will. Dann, um die Erderwärmung zu stoppen, brauche es auch neue Technologien, welche CO2 aus der Luft holen, sagen Klimaexperten.
Das ist eine riesige Herausforderung und wir sind spät dran. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu beeilen.
Magische Maschinen also sollen es richten. Wir wollen wissen, ist das mehr als ein Hirngespinst? Und da rattert eine Bernina-Nähmaschine, die wohl bekannteste Nähmaschine der Schweiz. Wie sie die Welt erobert, das unsere Geschichte kurz vor eins. Wer eine Wohnung sucht, kennt das Problem. Entweder ist die Miete hoch oder die Schlange beim Besichtigungstermin endlos. Bezahlbare Wohnungen sind gerade in den Städten Mangelware. Deshalb verlangt der Mieterverband mit einer Volksinitiative mehr bezahlbaren Wohnraum. Unter anderem soll jede 10. neu gebaute Wohnung einer gemeinnützigen Organisation gehören, einer Genossenschaft zum Beispiel. Heute hat der Nationalrat darüber diskutiert. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
In 20 Jahren zahle heute, wer in einer Stadt eine neue Wohnung suche. Das sagt der grüne Nationalrat und Mieterverbandsvertreter Michael Tönggi. Die Konsequenz in den Städten:
Quartiere verändern sich, Menschen müssen nach einer Kündigung wegziehen, sie finden keine Wohnung mehr im angestammten Lebensort.
Mieterinnen und Mieter müssten zu viel fürs Wohnen zahlen. Und wenn sie nicht mehr zahlen könnten, müsse am Ende der Staat einspringen, so SP-Nationalrat Beat Janz.
Das Geld geht direkt vom Staat in den Rachen der Immobilienbesitzer. Der Staat finanziert so Immobilienrenditen. Das ist doch absurd.
Die Volksinitiative für mehr bezahlbare Wohnungen sei daher die Lösung. Sie fordert, mindestens jede 10. neu gebaute Wohnung soll einer gemeinnützigen Organisation gehören, zum Beispiel einer Genossenschaft. Doch eine solche Quote habe in der Bundesverfassung nichts zu suchen, entgegnet SVP-Nationalrat Hans Egloff. Er ist auch Präsident des Hauseigentümerverbands. Diese Vorschrift, so Egloff, führe direkt in die Planwirtschaft.
Um die 10%-Quote zu sichern, könnte der Bund beispielsweise über Kontingente festlegen, welche Bauträger jährlich wie viele Wohnungen bauen dürfen.
Solche Eingriffe in den Markt seien daher nicht die Lösung, so Daniela Schneeberger von der FDP.
Die Festlegung einer Quote in der Bundesverfassung führt dazu, dass der Staat konstant den Bau von gemeinnützigen Wohnungen fördern muss, auch falls die Nachfrage einmal nicht vorhanden sein sollte.
Wie FDP und SVP lehnen bis in die Mitte alle Fraktionen die Volksinitiative des Mieterverbands ab. Ja sagen SP und Grüne. Mehr Chancen auf eine Mehrheit hat der Vorschlag des Bundesrats. So soll jener Fonds aufgestockt werden, aus dem bereits heute günstige Darlehen etwa an Genossenschaften vergeben werden, damit diese günstige Wohnungen bauen können. Es geht um 250 Millionen Franken verteilt auf 10 Jahre. Profitieren könnten insbesondere Mittelstandsfamilien, sagt CVP-Nationalrat Martin Candinas.
Gefragt sind vor allem preisgünstige Wohnungen für Familien und Haushalte mit mittlerem und unteren Einkommen.
Davon hätten nicht nur Städte, sondern auch Landgebiete etwas, führt BDP-Präsident Martin Landolt aus.
Gerade in Dörfern, Randregionen, im ländlichen Gebiet haben viele Genossenschaften, Stiftungen oder gemeinnützige Aktiengesellschaften von solchen Fonddarlehen profitiert.
Dabei verliere der Bund kein Geld, erklärt Thomas Weibel von den Grünliberalen, denn die Darlehen müssten zurückbezahlt werden, inklusive Zins.
Sie werden in der Regel weniger verzinst als am Markt, aber sie müssen mit mindestens 1% verzinst werden. Das ist also heute eine gute Anlage für den Staat.
Noch läuft der Rednermarathon im Nationalrat. SVP und FDP sind zwar gegen die Aufsteckung des Fonds. Weil aber einzelne abweichende Freisinnige zustimmen, könnte es zumindest theoretisch für ein Jahr reichen.
Gaudenz Wacker. Ja, was da auf nationaler Ebene diskutiert wird, ist im Kanton Basel-Stadt schon über die Bühne. Die Stimmbevölkerung hat im Sommer gleich mehrere Initiativen des Mieterverbandes angenommen. Diese fordern, dass der Kanton in den Wohnungsmarkt eingreift und strengere Regeln erlässt für Immobilienbesitzer, die Häuser sanieren wollen. Das Ziel: Luxussanierungen verhindern und bezahlbare Wohnungen erhalten. Heute nun hat die Basler Regierung gesagt, wie sie diese Initiativen umsetzen will. Marlène Sandrin war dabei.
Der Auftrag des Stimmvolkes an die Basler Regierung ist klar. Der Kanton soll in den Markt eingreifen und den Immobilienbesitzern einen Riegel vorschieben gegen Massenkündigungen und teure Sanierungen mit anschließender Mieterhöhung. Die Basler Regierung kündigt nun eine Bewilligungspflicht für Sanierungen an. Konkret: in Zeiten, in denen wenig Wohnungen auf dem Markt sind, sollen preisgünstige Wohnungen nur noch unter bestimmten Voraussetzungen saniert werden dürfen. Zusätzlich dürfen Mieten dann nur bis zu einem festgelegten Betrag aufschlagen. Und Mieterinnen und Mieter müssen nach einer Sanierung in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. Diese Gesetzgebung soll die Hälfte aller Wohnungen in Basel-Stadt betreffen, all jene Wohnungen, die als preisgünstig definiert werden. Die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann:
das ist eine Definitionssache und es hat dass 50% ist preisgünstig vom Wohnraum in Basel-Stadt. Wir haben ja zum Glück im Ganzen noch nicht so hohe Preise wie in Genf oder Zürich. Also dass das vertretbar ist von unserer Seite, 50% als preisgünstig zu bezeichnen.
So könne günstiger Wohnraum geschützt werden, ist die Basler Regierung überzeugt. Anderer Meinung ist Beat Leuthard, Co-Leiter des Basler Mieterinnen- und Mieterverbands, der die Wohnschutzinitiative lanciert hat. Viele teurere, aber noch bezahlbare Wohnungen, wo der Mittelstand zu Hause sei, blieben weiterhin ungeschützt und seien betroffen von Spekulation.
Der Mittelstand, der ja eigentlich den Ausschlag gegeben hat für die hohe 62% Ja, der Mittelstand wird da teilweise gar nicht in die Mietzinskontrolle einbezogen.
Beat Leuthard spricht von einem weichgespülten Gesetz und kündigt Widerstand an, wenn der Wille des Stimmvolkes nicht besser umgesetzt werde. Fast ein halbes Jahr ließ die Basler Regierung sich Zeit, um die neuen Massnahmen auf dem Wohnungsmarkt zu präsentieren. Dies zeigt, die Aufgabe ist knifflig. Sie muss den Entscheid des Stimmvolkes umsetzen, gleichzeitig will sie Investoren und Immobilienbesitzer nicht vergraulen. Dabei sind sich alle einig, in Basel braucht es mehr Wohnungen, vor allem mehr bezahlbare Wohnungen. In den letzten 10 Jahren ist die Bevölkerung gewachsen und die Leerstandsquote ist konstant tief.
Es harzt an der Klimakonferenz im polnischen Katowice. Es sieht nicht danach aus, als würde sich die Weltgemeinschaft zu Taten zusammenraufen. Noch immer machen alle Länder viel zu wenig fürs Klima. Experten setzen deshalb auch auf neuartige Technologien, Technologien, die Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernen können. Das aber ist eine gewagte Wette, zeigt der Bericht von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler aus Katowice.
Außerhalb des Konferenzzentrums steht eine Jugendliche mit Zöpfen und spricht zu Demonstranten, die den Verhandlern im Gebäude Beine machen wollen.
They talk a lot in there. A lot about cutting down trees and magical machines that doesn't exist.
Da drinnen werde viel über magische Maschinen geredet, die es gar nicht gäbe, und übers Fällen von Bäumen. Greta Thunberg heißt die 15-jährige Schwedin, die in Ökokreisen berühmt geworden ist, weil sie fürs Klima immer wieder in den Schulstreik tritt. Gretas Befürchtungen haben einen realen Hintergrund. Ohne magische Maschinen, die Treibhausgase aus der Luft holen, wird die Klimaerwärmung nicht mehr rasch genug zu bremsen sein, sagt der Klimaforscher Jan Minks. Das hätten Wissenschaftler vor kurzem erst erkannt.
Das ist eine riesige Herausforderung und wir sind spät dran. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu beeilen.
Beeilen mit der Erforschung dieser Technologien von morgen, um die Sünden von heute auszubügeln. Wie schwierig das werden könnte, zeigt die sogenannte CCS-Technologie. Sie soll bei Kohle- oder Gaskraftwerken CO2 schon im Abgasstrom abfangen. Dieses CO2 würde dann in den Untergrund gepresst und gespeichert. Polen, Gastgeber der Klimakonferenz, würde sehr gerne auf CCS setzen, weil es viele Kohlekraftwerke besitzt, sagt der polnische Professor Krzysztof Stanczyk.
We did a few small projects, however, there was some difficulties with...
Es habe bereits Versuche gegeben, aber die Bevölkerung neben der Testanlage habe sich gewehrt. Sie befürchtete, das eingelagerte CO2 würde aus dem Boden lecken. Die Tests mussten gestoppt werden. Und es gebe weitere Probleme mit CCS, sagt Stanczyk.
It's so huge amount of CO2 that industry didn't produce such installation as far.
Ein großes Kraftwerk produziere so viel CO2, dass die Industrie bisher keine so großen CCS-Anlagen habe produzieren können. Ein Grund dafür sind die hohen Kosten. Die heiß ersehnte CCS-Technologie ist also noch lange nicht einsatzbereit. Und trotzdem soll sie in Zukunft nicht nur Kraftwerke sauberer machen, sondern sie ist auch das Kernstück für ein Verfahren, um CO2 sogar aus der Atmosphäre zu entfernen. Dazu verbrennt man in einem Elektrizitätswerk, das mit CCS ausgerüstet ist, Bäume. Das CO2, das diese Bäume aus der Luft aufgenommen haben, als sie gewachsen sind, wird dank CCS also im Boden gespeichert. Unglücklicherweise könnte dieses sogenannte BECCS-Verfahren enorme Nachteile haben, sagt Klimaforscher Minks.
Die größten Risiken sind vor allen Dingen die, die mit der großskaligen Landnutzung verbunden sind.
Das heißt, dafür wird man riesige Waldplantagen pflanzen müssen. Schätzungen gehen von der Fläche Australiens aus. Diese würde die Landwirtschaft stark konkurrenzieren und damit die Produktion von Nahrungsmitteln. Trotzdem müsse die BECCS-Technik nun mit Hochdruck erforscht werden, sagt Jan Minks.
Wenn man die Technologien so um das Jahr 2050 schon großskalig verfügbar haben will, dann sind wir sehr, sehr spät dran.
Kritiker dieser technologischen Ansätze befürchten, dass eine Forschungsoffensive dazu führt, dass alle Länder noch weniger Treibhausgase reduzieren als bisher, weil sie lieber auf die BECCS-Technik setzen. Doch für solche Bedenken sei es zu spät, sagt Jan Minks. Es brauche beides, stärkere CO2-Reduktionsmaßnahmen und die neuen Technologien.
Ambitionierter Klimaschutz und Entwicklung dieser Technologien darf kein Widerspruch sein. Wenn das ein Widerspruch ist, dann bin ich extrem pessimistisch, dass wir auch nur irgendeine Chance haben, das 1,5 oder auch das 2-Grad-Ziel zu erreichen.
Es wird der mutigen Schulstreikerin Greta Thunberg gar nicht gefallen, aber wir werden wohl oder übel auf die magischen Maschinen setzen müssen.
3:01. Wer kennt sie nicht, die Bernina-Nähmaschine? Schon unsere Großmütter haben damit genäht. Hergestellt wird sie seit 125 Jahren in Steckborn im Kanton Thurgau, auch wenn Bernina inzwischen einen großen Teil der Arbeitsplätze ins Ausland ausgelagert hat. Das Familienunternehmen muss sich gegen Billigkonkurrenz aus Asien behaupten. Wie das gelingt, zeigt der Bericht von Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Leicht erhöht über dem Untersee, einem Seitenarm des Bodensees, steht die traditionsreiche Nähmaschinenfabrik Bernina. In einem Nebengebäude wird genäht. Hier im Creative Center werde gezeigt, wie man die Hightech-Geräte richtig anwende, erzählt der Inhaber des Familienbetriebs, Hans-Peter Ülci.
Hier bilden wir unsere Fachhändler aus. Wir haben Designers hier. Die kommen hierher, um wirklich spezielle Arten des Nähens, Quiltens, Stickens noch irgendwie zu perfektionieren.
Ülci ist 73 Jahre alt und noch immer täglich im Hauptsitz seiner Nähmaschinenfabrik anzutreffen. Im edlen Zwirn mit Sakko und Krawatte ist der athletische Hobbysportler ein Patron der alten Schule. Stolz führt er durch seine Fabrikhalle. Der Firmenchef sagt, er treibe sein Team stetig an, Neuheiten zu entwickeln.
Technologie ist sehr schnelllebig. Die Produktzyklen haben in den letzten Jahren gewaltig abgenommen. Früher hat ein Modell 8 bis 10 Jahre war attraktiv auf dem Markt. Jetzt sind es vielleicht 2 bis 3. Und da muss schon die nächste Innovation kommen.
Ülci führt das Familienunternehmen in 4. Generation. Vor über 15 Jahren weihte er sein Unternehmen auch ins Computerzeitalter ein. Bernina war die erste Nähmaschine mit einem Windows-Betriebssystem. Und auch in der digitalen Entwicklung sei das Unternehmen am Ball, sagt Stefan Feige. Er ist Dozent für Marketing an der Universität St. Gallen.
Grundsätzlich ist Bernina sicherlich eine Firma, die in der Entwicklung relativ weit vorne steht. Man hat die Digitalisierung schon relativ früh aufgenommen und liefert natürlich nach wie vor Schweizer Qualitätsprodukte weltweit aus.
Vom kleinen Nischenanbieter hat sich Bernina mittlerweile mit einem Jahresumsatz von 230 Millionen Franken zu einem globalen Player entwickelt. Weltweit hat Bernina seit der Gründung über 7 Millionen Nähmaschinen verkauft. Auf dem Weltmarkt gehört Bernina zu den 10 größten Produzenten von Nähmaschinen. Vor knapp 30 Jahren wurde der Großteil der Produktion nach Thailand verlagert. Noch 10% aller weltweit hergestellten Bernina Nähmaschinen werden in der Schweiz im Werk in Steckborn im Kanton Thurgau produziert. Bei der Gewerkschaft Unia reagierte man in den 90er Jahren auf die Auslagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland mit Enttäuschung und Sorge, sagt die Regionalleiterin Ostschweiz, Anke Gähme.
Im Gebiet Thurgau war es ein Aufschrei, weil es war die Vernichtung von Produktionsarbeitsplätzen, das, was wir ja jetzt wieder erleben, in anderen Betrieben. Das hat arge Parallelen zur Jetztzeit, dass die Arbeitsplätze in der Produktion abgebaut werden und lediglich noch Spezialitäten in solchen Betrieben hier bleiben.
Von den weltweit 1000 Angestellten arbeiten noch 270 im Hauptsitz in der Schweiz. Neben der Fabrikation befindet sich in Steckborn im Kanton Thurgau die Entwicklungsabteilung, das Controlling und die Verwaltung. Als Arbeitgeberin sei Bernina nicht schlechter oder besser als andere vergleichbare Betriebe, sagt die Regionalleiterin der Unia, Anke Gähme.
Es wird gemeinhin beklagt, dass die Löhne nicht sehr hoch sind, sind aber auch keine Dumpinglöhne. Aber was immer wieder lobend erwähnt wird, sind die Sozialleistungen bei der Bernina.
Vom Betriebsklima zum weltweiten Wettbewerb. Die größte Konkurrenz für Bernina sind billige Nähmaschinen aus Asien. Deshalb habe man reagiert, sagt Ülci.
Wir probieren auch im unteren Bereich mehr Fuß zu fassen. Wir haben ja eine duale Markenstrategie, Bernina und Bernett. Bernett lassen das produzieren in Fernost und durch das konnten wir Marktanteile gewinnen.
Den Umsatz könne Bernina in diesem Jahr um 5-8% steigern. Das hänge mit dem Trend zusammen, dass immer mehr Menschen zu Hause mit Maschinen nähen und sticken.
Das selber machen, ob jetzt das im Textilbereich oder in anderen Bereichen, ist ja eher wieder in. Und das hilft natürlich unserer Branche auch.
Gewinnzahlen publiziert das Familienunternehmen übrigens nicht. In Sachen Umsatz aber sind die USA der wichtigste Markt. 2/3 aller Maschinen verkauft Bernina in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Schweiz ist der zweitwichtigste Markt. Jede zweite Nähmaschine, die hierzulande verkauft wird, trägt den Namen Bernina.
Sascha Zürcher. Ja, und gleich im 1. und 4. Hexenjagd twittert US-Präsident Trump regelmäßig und meint damit die Ermittlungen in der Russland-Affäre. Immer neue Details kommen ans Licht. Wir schaffen einen Überblick im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat einen möglichen Rücktritt von ihrem Posten als Parteichefin und Premierministerin abgelehnt. May muss sich am Abend einer Abstimmung über ihr Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei stellen, wie die Partei mitteilte. In Frankreich suchen die Behörden weiter nach dem mutmaßlichen Täter von Straßburg. Mehrere hundert Polizisten und Armeeangehörige seien im Einsatz, hieß es. Ein Angreifer schoss gestern Abend am Rande des Weihnachtsmarktes um sich. 3 Personen wurden laut Polizei getötet, 13 weitere verletzt. Im Osten Kongo-Kinshasa sind 500 Menschen an dem Ebola-Virus erkrankt. 450 Fälle wurden von den Behörden des zentralafrikanischen Staates bestätigt. 290 Personen seien bisher an der Krankheit gestorben. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist dies der zweitschwerste Ebola-Ausbruch der Geschichte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.